Guten Morgen. Es ist schön, heute Morgen mit euch zusammen Gottesdienst zu feiern. Wer bin ich? Mein Name ist Jürg Birnstiel. Ich bin 58 Jahre alt und da vorne sitzt meine Tochter Zara. Warum lacht ihr? Ist mein Schweizerdeutsch nicht gut genug? Hat mich das verraten? Nein, ihr wisst, dass ich nicht der Jürg Birnstiel bin. Ihr kennt den Jürg. Wer bin ich? Ich bin Daniel Fassen, geboren in Deutschland, 38 Jahre alt. Ich lebe in Pfäffikon, Schweiz, bin Pastor der FEG Höfe. Und ich habe ein Problem. Am Karfreitag läuft mein Personalausweis ab, mein Deutscher. Bin ich dann kein Deutscher mehr? Aber ich bin in der glücklichen Lage, ich bin auch Schweizer. Ich komme aus dem Kanton Bern. Nein. Also Rüschegg, Bern ist mein Heimatort. Ich bin in den Genuss gekommen, Schweizer werden zu dürfen, weil ich mit einer Schweizerin verheiratet bin. Da durfte dann der Kanton Appenzell, glaube ich, nur Einspruch einlegen. Und da ich damals im Appenzellischen Feuerwehrverband im Vorstand war, war das nicht so kompliziert. Die größte Herausforderung für mich beim Schweizer werden war das Warten. Ich musste tatsächlich lange drauf warten. Ich glaube, ich habe 2010, 5 Jahre, nachdem ich in die Schweiz gezogen bin, den Antrag gestellt. Dann kam ein Brief. Ich soll doch bitte nicht nachfragen, das würde das ganze Verfahren verlängern. Gut, als ich dann 2012 kam, dann auf einmal der Postbote, hat bei uns zu Hause geklingelt und wollte von meiner Frau irgendwie 600, 700 Franken abkassieren, bar. Dann war klar, okay, der Einbürgerungsbescheid ist da. Und seitdem darf ich mich auch Schweizer nennen. Aber bin ich deswegen Schweizer? Ihr merkt so, die Frage nach der Identität, die ist gar nicht so einfach zu beantworten. Wer bin ich denn eigentlich? Gibt es so viele Informationen über einen Menschen? Über dich, dein Alter, was du gerade machst, was du lernst, ob du Kinder hast, ob du verheiratet bist, ob du Single bist, ob du bald heiratest. Macht das dich aus? Wer bist du? Ja, das ist eine gute Antwort. Kommen wir gleich noch drauf. In meiner Kindheit, ich habe noch 2 Brüder und eine Schwester. Mein älterer Bruder ist 1,5 Jahre älter als ich und mein jüngerer Bruder ist ungefähr 1,5 Jahre jünger als ich. In meiner Kindheit war ich oft derjenige, der beim Fußball als Letzter in die Mannschaft gewählt wurde. Es sei denn, mein großer oder mein kleiner Bruder hatten Gnade mit mir und haben mich genommen, weil ich der Bruder bin. Aber mein älterer Bruder hat mir ab und zu Krummfuß hat mich manchmal Krummfuß genannt beim Fußballspielen, weil ich es tatsächlich geschafft habe, nicht richtig das Tor zu treffen. Selbst leere Tore waren, glaube ich, manchmal ein Hindernis für mich. Im Detail weiß ich das nicht mehr, aber ich weiß, dieser Name Krummfuß, der hat mich beschäftigt. Mein Bruder, der war immer stärker als ich, der konnte schießen. Ich habe den dann auch ab und zu mal ins Gesicht bekommen, wenn ich im Tor stand oder so. Wenn der geschossen hat, dann tat das weh oder man ging aus dem Weg. Und mein jüngerer Bruder, der war immer ein bisschen kleiner, der hatte Probleme mit der Schilddrüse und der war so klein und wuselig, dann haben immer alle gesagt, hey, der hat keinen Respekt vor den Großen, der nimmt denen den Ball weg. Und die konnten auch beide besser Fußball spielen als ich, das ist kein Problem für mich heute. Aber bin ich das, was andere über mich sagen? Sind es die anderen, die beurteilen, wer ich bin? Jetzt kann ich sagen, ich bin Gottes Kind. Aber verändert mich das? Und was verändert sich da? Ich möchte mit euch einen Text anschauen, der auf manches von dem eingeht, was ich jetzt gerade eben angedeutet habe. In Epheser 1, Vers 1 bis 6, so der Briefanfang vom Epheserbrief, spricht Paulus über sich selbst, über die Epheser und auch über Gott. Und ich glaube, er sagt da viel darüber, wer wir denn eigentlich sind, wenn wir Gottes Kind geworden sind. Ich glaube, das ist eine tolle Stelle, um zu veranschaulichen, dass sich was verändert hat und dass sich nicht nur am Rande etwas verändert, sondern im Zentrum unseres Lebens was verändert. Paulus, das wissen ja vielleicht manche, war gelernter Pharisäer, so studierter Theologe. Der war ja nicht von Haus aus Christ. Weiß nicht, ob ihr in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen seid. Meine Eltern sind schon in eine Kirche gegangen und ich bin mit Kinderbibeln zu Hause aufgewachsen. Bei Paulus war das ja nicht so. Im Gegenteil, Paulus hatte immer gedacht, dieser Jesus, das ist eigentlich ein Störfaktor. Diesen Jesus, der sollte gar nicht verbreitet werden. Wir wollen doch Juden sein. Er hat zu den Pharisäern gehört, das war die schärfste religiöse Richtung oder einer der schärfsten religiösen Richtungen, die davon überzeugt waren, wenn ich alles einhalte, wenn wir alles einhalten von diesen Geboten, ich glaube über 600 Gebote haben die herauskristallisiert aus dem Alten Testament, dann wird Gott sich wieder zu uns stellen. Und das hatte ja auch Anhaltspunkte im Alten Testament, dass Gott zu ihnen gesagt hat, Leute, ihr seid mein Volk, aber haltet euch auch an meine Regeln, dann segne ich euch. Wenn ihr euch nicht an meine Regeln haltet, dann werdet ihr erleben, dass Gottes Segen nicht auf euch ist. Nur haben die Pharisäer das so ein bisschen verstanden nach dem Motto, wir werfen oben das Benehmen rein und unten kommt der Segen raus und haben nicht verstanden, dass es da um Naturgesetze geht oder geistliche Wahrheiten, dass unser Leben in der Gegenwart Gottes gesegnet und wird und aufblüht. Aber zu dieser Richtung, zu dieser knallharten Richtung, hat Paulus gehört. Und wir lesen in der Apostelgeschichte, dass er sich sogar die Erlaubnis geholt hat, Christen zu verfolgen. In Damaskus wollte er sie verhaften und dann begegnet ihm dieser Gott. Er hat eine Vision, er hat eine Erfahrung, wo er auf einmal eine Stimme hört, ein Licht sieht, blind wird und sagt, dann sagt diese Stimme zu ihm, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und das wird zum Wendepunkt seines Lebens. Der Christen verfolgt hat, wird auf einmal zum Christusverkündiger. Und jetzt fängt er seinen Brief, Epheserbrief, ich blende euch einfach den Bibeltext ein, ich habe nicht so viel an Präsentation, dass ich jetzt da die Mega-Show habe. Ich weiß nicht, ob das Ding an ist. Ja, jetzt geht's. Hast du es mal gehört? Wir können mal die ersten zwei Verse lesen, die da stehen. Paulus, Apostel Jesu Christi, nach Gottes Plan und Willen, an die, die in Ephesus leben und zu Gottes heiligem Volk gehören. Euch allen, die aufgrund des Glaubens mit Jesus Christus verbunden seid, wünsche ich Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Das scheint zunächst mal, und das ist auch so das klassische Briefformular in der Antike zu sein, so wie wir heute Absender und Empfänger draufschreiben, hat man das am Anfang eines klassischen antiken Briefs ungefähr so formuliert. Aber ich weiß nicht, ob euch das auffällt. Machen wir eins weiter. Ob euch das auffällt, ich habe es ein bisschen eingefärbt, wer die Hauptfiguren sind in diesen zwei Versen. Es ist auf einmal Paulus, es sind die Epheser und es ist Jesus Christus und das, was er aus ihnen gemacht hat. Denn da schreibt nicht einfach nur Paulus an die Epheser, sondern es schreibt Paulus, Apostel Jesu Christi nach Gottes Plan und Willen. Also dieser Jesus hat seine Identität so verändert oder so bestimmt, dass er eine bestimmte Berufung hatte. Und er schreibt an die Epheser, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Dazu muss man wissen, dass Ephesus ein bekannter und großer Ort war in der damaligen Zeit. Paulus hat dort über 2 Jahre gewirkt. Ephesus war einer der Standorte der antiken Weltwunder. Ich glaube, 7 antike Weltwunder, 8 antike Weltwunder gab es. Nur noch die Pyramiden von Gizeh stehen noch. Es gab noch so diese hängenden babylonischen Gärten und ich glaube der Koloss von Rhodos. Und in Ephesus stand ein riesiger Tempel, der Tempel der Artemis. ungefähr 125 Meter lang und 70 Meter hoch, ein riesiges Heiligtum, wo die Leute hingepilgert sind. Ich glaube, über 100 Jahre hat man am ersten Tempel gebaut, dann wurde er zerstört, dann hat man nochmal 120 Jahre an dem zweiten Tempel gebaut. Also ein bekanntes Werk, man wusste in Ephesus, Ephesus war damals Hafenstadt, ungefähr 250.000 Menschen haben damals dort gelebt. Und wir lesen ja im Epheserbrief, dass in der Apostelgeschichte, dass der Aufenthalt von Paulus in Ephesus zu gewissen Spannungen geführt hat. Nämlich der Goldschmied hat festgestellt, wenn jetzt alle nur noch an diesen Jesus glauben, dann kann ich meine Kunsthandwerke nicht mehr verkaufen. Und deswegen hat er einen Aufstand angezettelt. Es ging so weit, dass Paulus im Stadion sich rechtfertigen sollte, dass es einen riesigen Tumult gegeben hat, so eine Art Volksaufstand, und dass Paulus, wenn er sich dort gezeigt hätte, so heißt es in der Apostelgeschichte, umgekommen wäre. Also das waren eigentlich, das Götzenanbeter. Da gab es einen Götzentempel, den Tempel der Artemis, der Diana, eine Fruchtbarkeitsgöttin vermutet man. Das war ein riesiges Volk, was sich von seiner Identität her eigentlich durch dieses Weltwunder, durch diesen Tempel definierte. Gleichzeitig lesen wir, dass wenn Menschen dort, als Menschen dort zum Glauben gekommen sind, lesen wir wieder in Apostelgeschichte 19, dass dann die Leute Zauberbücher gebracht haben, und zwar im Wert von 50.000 Silberstücken. Eine Silberdrachme war damals der Tageslohn eines Arbeiters. Also ein unglaublicher Wert an Büchern, an Zauberbüchern, an okkulter Literatur kam dort zusammen und wurde verbrannt aufgrund von den Bekehrungen, die dort stattgefunden haben. So, an diese Epheser schreibt nun Paulus und sagt nicht, ihr seid Gottesanbeter der Artemis oder ihr seid mit okkulter Literatur vertraut, sondern ihr seid Teil von Gottes heiligem Volk. Oder wenn man im Griechischen nachschaut, heißt es da an die Heiligen in Ephesus. An die Heiligen. Wir haben ja zum Begriff Heilige ein bisschen ein distanziertes Verhältnis. Ich weiß nicht, ob ihr euch in der Regel so vorstellt. Hallo, ich bin Sarah, die Heilige. Oder Daniel, der Heilige, oder Paul, oder Susanne, oder wie auch immer er heißt. Sprecht euch in der Gemeinde vielleicht so an. Paulus macht das, ist noch spannend. Warum haben wir damit Mühe? Also ich komme aus einem katholischen Kanton, und ich glaube, der Begriff Heilige ist stark durch das geprägt, wie die katholische Kirche mit dem Begriff umgeht. Der Heilige in der katholischen Kirche wird man ja durch ein mehrstufiges Verfahren. Zunächst muss man so gelebt haben, dass man verehrt wird. Wenn man dann nach seinem Tod, muss zuerst eine Seligsprechung stattfinden und dann muss eine Heiligsprechung stattfinden. Und für jeder dieser Stufen braucht es ein Wunder, ein nachgewiesenes Wunder. Und dann kommt der Prozess mit der sogenannten Kanonisierung zu Ende, und die katholische Kirche in Rom erklärt eine einzelne Person als heilig, und dann kann man zu der auch beten. Paulus scheint hier ein etwas anderes Vorgehen zu haben. Er geht einfach davon aus, dass alle, die in Ephesus sind und an Jesus glauben, so in ihrer Identität verändert wurden, dass sie Teil von Gottes Volk sind. Wir merken, aus diesem Paulus ist ein ganz anderer Mensch geworden. Er ist ja nicht Apostel geworden, sagt er, weil er ein Bewerbungsverfahren durchlaufen hat und am Ende die Gemeinde darüber abgestimmt hat, mehrheitlich, jawohl, wir stellen dich als Apostel an, sondern weil Gott ihn dazu berufen hat. Und die Epheser sind durch Jesus Christus Teil von Gottes Volk geworden. Einem Volk, was aus Juden und Nichtjuden besteht und sich in Ephesus trifft. Wer bin ich? Sagt Paulus, das hängt doch ganz stark davon ab, in welcher Beziehung, in welchem Verhältnis ich zu Gott lebe. Wir sagen vielleicht ganz schnell, ich bin Christ. Damals hat man das nicht so gesagt. Der Begriff Christ kommt zwar in der Apostelgeschichte vor, aber man hat eher so gesprochen, wie Paulus hier spricht. Ich bin durch meine Zugehörigkeit, durch meine Verbindung mit Christus gehörig zu Gottes Volk. Bin ich heilig? Wer bin ich? Zunächst mal, wenn ich das lese und es jetzt mal auf mich persönlich anwende, dann bin ich jemand, der von Paulus lernen soll, beziehungsweise von Gott selbst, von Jesus Christus lernen soll. Denn Paulus scheint ja sein Werkzeug zu sein, damit andere Menschen lernen, wer sie sind. Zu anderen bin ich heilig. Nicht, weil ich mir das verdient hätte. Nicht, weil irgendjemand darüber befunden hat, dass ich jetzt zu Gott dazugehören darf, sondern weil Gott mich zu seinem Volk, zu seinem Kind gemacht hat, durch Jesus Christus. Ich weiß nicht, ob ihr mal drüber nachgedacht habt, was habt ihr heute Morgen eigentlich miteinander zu tun? Was habt ihr mit mir zu tun? Warum sitzt ihr heute Morgen hier und hört einem Deutschen zu, der Schweizer geworden ist und eine Predigt hält und euch irgendwas von Jesus Christus erzählt? Weil Jesus uns zu Teilen seiner Gemeinde gemacht hat. Weil das, was uns vereint, Jesus ist. Weil das, was uns verändert hat, die Begegnung, die Beziehung zu Jesus Christus ist. Nur deshalb stehe ich heute Morgen hier. Natürlich hat es auch noch praktische Gründe, Kanzeltausch und so weiter. Aber eigentlich geht es nicht darum, dass ihr entschieden habt, dass ich zu Gottes Volk gehöre und jetzt hier mal eine Predigt halte. Wer bin ich, wenn ich mir das überlege, dass ich von Gott eingerufen bin als sein Kind, dass er mich eingeladen hat durch Jesus Christus, ihn in einem neuen Licht zu sehen, Vergebung anzunehmen, mit ihm zu leben und Teil seines Volkes zu werden. Wenn das stimmt, was Paulus da sagt, dann gehöre ich als Christ auf einmal zu einer Gemeinschaft von Menschen, die ich mir nicht ausgesucht habe. Nicht ich bestimme, was die Gemeinde ist, sondern Jesus bestimmt, wer Teil seiner Gemeinde ist und lädt alle dazu ein. Und das wirkt sich noch ein bisschen weiter aus, wenn wir weiterlesen. Kann schon mal eins weitermachen. Genau. In Epheser 1, Vers 3 kommt eine entscheidende Formulierung. Da heißt: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Die Herausforderung beim Predigen über diese Verse ist, dass Vers 3 bis 14 eigentlich im Griechischen nur ein Satz ist. Und in diesen 14 Versen oder 15 Versen kommt, ich muss es schnell nachschlagen, 11-mal die Formulierung vor: in Christus sein, durch Christus, in Jesus Christus. Sieht man auch hier: gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Klick mal noch weiter, vielleicht habe ich das auf der nächsten Folie drauf, genau. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hatte er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. So, die Formulierungen sind mir wichtig, deswegen lese ich das auch vor. Ich finde ja, wir sollen ja nicht einfach nur glauben, was wir für wahr oder für möglich oder für einleuchtend halten, sondern wir wollen unseren Glauben ja von dem bestimmen lassen, was die Bibel sagt über Gott und über die Gemeinde und über unser Leben. Und jetzt kommt Paulus hier in diesem Text am Anfang des Epheserbriefes und betont, was wir durch Jesus Christus alles haben. Und eigentlich spricht er gar nicht über sich und über uns, sondern er spricht über Gott, denn eigentlich ist es ein Lobpreis. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Er lobt Gott, er singt ein Loblied und merkt auf einmal, weil ich Gott kenne, hat sich meine Identität, das, was ich bin, was ich habe, was mein Leben ausmacht, verändert. Eben, ich bin Paulus, Apostel Jesu Christi nach Gottes Willen. Ich schreibe an die Epheser, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Und wir sind eine Einheit geworden, die sich dadurch bestimmt, dass wir durch Jesus Christus verbunden sind und in Jesus Christus zusammen geworden sind. Jawohl, in Vers 5, wir sind durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter geworden. Wir haben einen gemeinsamen Vater. Wer bin ich? Ich bin nicht einfach nur Christ, sondern ich bin in Christus. Es ist nicht so, dass ich Jesus in mein Leben eingeladen habe. Doch, das habe ich schon gemacht. Es ist so, dass ich Jesus in mein Leben eingeladen habe. Aber er ist nicht nur bei mir eingezogen, sondern ich bin Teil von ihm geworden. Er ist das Haupt, wir sind seine Glieder. Nicht nur ich bin mit Jesus unterwegs, sondern ich bin in Christus. Und dadurch verändert sich wenn ich das erkenne, dass Jesus nicht nur mich, sondern mein ganzes Sein, meine ganze Zugehörigkeit verändert, verändert sich mein Blick auf mein Leben, verändert sich mein Blick auf meine Berufung. Weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Es geht nicht nur darum, dass ich eine Stelle bei irgendeiner Firma bekommen habe, sagt Paulus, sondern ich bin Teil von Gottes Volk geworden, Teil von seiner Bewegung in dieser Welt. Und dadurch ändert sich meine ganze Weltsicht, mein ganzes Lebenskonzept, meine ganze Perspektive, mit der ich lebe und sterbe. Paulus schaut zum Beispiel auf Jesus und erkennt, hey, in ihm habe ich Anteil bekommen an Gottes Segen. Komplett Anteil bekommen an Gottes Segen. Er sagt nicht, so ein bisschen Segen erfahren und ich müsste von Gott noch was abbringen, sondern er sagt, gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an denen wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Und was meint er damit? Ja, er meint das, was er dann weiter erklärt. Er spricht zum Beispiel von der Erwählung. Warum ist Erwählung ein Segen? Habt ihr euch mal mit der Erwählungslehre befasst? Ich habe da im Studium immer wieder dran rumgekaut und ich hatte so den Eindruck, ja, Calvin erklärt so ein bisschen, Gott ist ein Rosinenpicker, oder? Wisst ihr, was ein Rosinenpicker ist? Rosinenpicker ist der sich nur das Beste rauszieht. Kann ich zwar nicht verstehen, weil ich das als Kind nie mochte, aber es ist so. So nach dem Motto, Gott sieht, wer sein Kind sein könnte und dann erwählt er sie. Wenn man so denkt, so könnte man ja denken, aufgrund von dem, was da steht, dass Gott eine Auswahl getroffen hat, so, das sind die Rosinen und das sind die Nicht-Rosinen, die dürfen meine Kinder sein, dann könnte man ja denken, hey, super, ich bin eine Rosine, Gott hat in mir was Wertvolles erkannt. Deswegen hat er mich zu seinem Kind gemacht. Nein, das ist auch nicht das, was Calvin meint mit der Erwählungslehre, sondern er sagt, Gott hat dich erwählt, ob du wohl du gar keine Rosine bist. Dann kommt ja immer die Frage bei der Erwählungslehre und auch bei diesen Texten, wenn man die liest, ja hallo, wenn Gott einfach auswählt, warum soll ich mich dann entscheiden? Dann ist ja Gott daran schuld, ob ich gerettet werde oder nicht. Dann sagt Calvin, Gott ist souverän, er braucht sich vor dir nicht zu rechtfertigen, warum er dich erwählt und niemand anders erwählt. Und dann kommt ja das letzte Jahr, auf welcher Grundlage richtet dann Gott? Und ich finde, diese Erwählungslehre von Calvin führt in eine absolute Sackgasse. Und ich finde diese Erwählungslehre auch nicht hier in diesem Bibeltext. Ich habe auch Schwierigkeiten, sie in der ganzen Bibel zu finden. Ich habe die nur kurz mal aufgedröselt, um zu zeigen, in welche Sackgasse wir kommen können, wenn wir anfangen, so zu denken. Den Segen, den Paulus uns hier zuspricht als Gottes Kinder, dass wir erwählt sind, sehe ich in einer anderen Richtung. Erwählung heißt, Gott ist nicht launisch. Gott ist nicht gerade jemand, der sich, der mich irgendwo hinschickt. Jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Erwählung soll mich darin vergewissern, dass Gott mich haben will. Erwählung heißt nicht, dass er andere nicht haben wollte. Erwählung heißt, dass Gott verlässlich und zuverlässig ist. Dass er das gewollt hat, dass ich sein Kind bin, dass es nicht Zufall ist, dass nicht ich das entschieden habe und irgendwann aus seiner Gnade herausfalle, dass nicht er irgendwann die Lust an mir verliert und nur aus einer Laune zu mir Ja gesagt hat, sondern dass er sich festgelegt hat, ich biete dir Gnade an. Ich lade dich ein, mein Kind zu sein, nicht nur heute, sondern in Ewigkeit. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Jesus lädt uns alle ein, und nicht nur uns, die wir hier sitzen, sondern auch die anderen Menschen in dieser Welt, zu Gottes Kindern und zu Teil von Gottes Volk zu werden. Nicht, weil wir besonders schön sind, nicht, weil wir besonders intelligent sind, sondern weil er sich vor Erschaffung dieser Welt darauf festgelegt hat, uns zu lieben und uns dieses Angebot zu machen. Gott wurde nicht überrascht, kann nicht überrascht werden von unserer Sünde oder von unserem Versagen, von unseren Launen, von unseren Fantasien, von unseren Sehnsüchten und von unseren Wünschen, sondern er hat sich festgelegt, gnädig zu sein, in diese Welt zu kommen und uns das Angebot zu machen, durch Jesus Christus zu ihm zu gehören. Ich weiß, dass ich da mit dem Text nicht völlig Genüge tue. Aber ich glaube, wenn wir Erwählung so verstehen, dann verstehen wir, was Paulus da sagt. Wer bin ich? Ich bin jemand, der von Gott gewollt ist. Wer bin ich? Ich bin jemand, der von Gott gewollt ist, bevor ich überhaupt war. Wer bin ich? Ich bin jemand, der von Gott geliebt ist, auch wenn ich mich selbst nicht liebenswert fühle. Wer bin ich? Ich bin von Gott mit sein Angebot von Gnade steht, auch dann, wenn ich den Eindruck habe, ich selbst würde nicht mehr gnädig mit mir sein. Wer bin ich? Ich bin Teil von Gottes Welt, wenn ich zu Jesus Christus Ja gesagt habe. Ich bin nicht nur Gottes Kind, sondern ich bin Teil seiner Familie. Ich bin Teil seiner Gemeinde, ich bin Teil seines Volkes, ich bin Teil seines Planes geworden. Ich bin gesegnet. Was ist denn das größte Geschenk, was Gott uns macht? Ja, seine Gegenwart. Seine Nähe. Seine Liebe, seine Gnade steht uns zur Verfügung. Nicht nur ein bisschen. Nicht nur ab und zu. Nicht nur dann, wenn wir den Eindruck haben, wir sind es wert. Sondern beständig. Großzügig. Ewig. Wer bin ich? Mache ich das abhängig von dem, was andere über mich sagen? Oder lasse ich mir von Jesus sagen, wer ich für ihn bin? Wer bin ich? Tue ich meine Identität abhängig davon machen, ob andere mich in ihr Team wählen? Ob sie denken, du bist gut genug, um in unserem Team dabei zu sein. Du kannst für uns die Tore schießen, du bist ein guter Torhüter, du bist ein guter Abwehrmann. Oder bin ich Teil von Gottes Gemeinde, von Gottes Plan in dieser Welt, weil er mich liebt, weil er mich gerufen hat und weil er mich in seinem Team haben will? Bin ich abhängig von den Urteilen, die andere über mich fällen, oder bin ich schon wertvoll und beschenkt und gesegnet, weil ich zu Jesus Christus gehöre? Paulus spricht davon, dass er spricht nicht davon, er jubelt darüber, was Gott aus seinem Leben gemacht hat. Dass er Apostel geworden ist, dass er in Ephesus sein Werkzeug sein durfte, dass er auf einmal neue Brüder und Schwestern hat, dass er zu dieser Familie Jesu in dieser Welt gehört. Das war es für ihn wert, auch im Gefängnis zu sitzen. Paulus erkennt für diesen Jesus, der mich zu sich gerufen hat, bin ich bereit, mein Leben zu investieren. Und das alles, sagt er am Ende in Vers 6, soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Paulus sagt, mein Leben ist Spielfeld von Gottes Liebe. Mein Leben ist Lobpreisinstrument. Wir haben vorhin Lobpreislieder gesungen, mit unserem Mund. Aber er sagt, mein Leben ist Schauplatz deiner Gnade. An meinem Leben soll deutlich werden, wie groß, wie gut, wie genial du bist. Wer bin ich, wenn ich hier aus der Tür rausgehe und bin gescheitert als Vater, als Mutter, als Freund, als Kollege, ich falle durch Prüfungen. Wer bin ich? Bestimmt das mein Sein? Die Summe, die am Ende jeden Monats auf mein Gehalt überwiesen wird? Oder bin ich schon reich? Bin ich schon jemand, bevor mich irgendjemand anders zu etwas macht? In Gottes Augen ist es so. Ich möchte sagen, in Gottes Augen bist du wertvoll über das hinaus, was du bist und hast und tust und machst und auch über das hinaus, was andere über dich sagen. In Gottes Augen bist du geliebt und gewollt, nicht nur als Zuschauer, nicht nur als Fan, sondern als Teil seiner Gemeinde. In Gottes Augen stehst du nicht am Rand, weil du nicht den Ansprüchen anderer genügst. Gott erwartet gar nicht, dass du seinen Ansprüchen genügst, sondern er möchte dich mit allem beschenken, was du brauchst, um sein Kind zu sein und in dieser Welt zu leben. Wer bin ich? Ich merke in meinem Leben, es kommt extrem darauf an, welche Brille ich aufsetze. Wem ich das Recht gebe, mir zuzusprechen, wer ich bin, was ich bin. Und daran entscheidet sich, wie ich lebe. Paulus hätte auch entscheiden können, dass diese Vision, die er da hatte vor Damaskus, dass ihn die nicht weiter interessiert. Hätte auch zu einem Arzt gehen können, versuchen gehen, seine Blindheit heilen zu können. Hätte vielleicht sagen können, jetzt erst recht. Paulus hätte nach all den Jahren in Gefängnissen und Verfolgungen hätte sagen können, was interessiert mich dieser Jesus, der hat mir kein bequemes Leben beschert. Paulus hätte vielleicht sogar sein eigenes Unternehmen aufmachen können, hätte sagen können, ich bin jetzt nicht nur Apostel Jesu Christi, sondern ich bin Geschäftsführer der Gemeinde Jesu. Hat er alles nicht gemacht? Was macht es aus deinem Leben, dass du entweder Ja oder Nein zu Jesus sagst? Das ist ja deine Entscheidung. Was macht es aus deinem Leben, dass du Ja zu ihm gesagt hast? Dass du jeden Sonntag in Gottesdienst gehst? Oder dass du reich geworden bist? Dass du die Nähe Jesu suchst? Dass du deine Beziehung zu den anderen hier erkennst, die hier im Saal sitzen? In meiner Gemeinde habe ich habe ich die Leute ein bisschen herausgefordert. Ich habe gesagt, sprecht euch doch mal nach dem Gottesdienst als Heilige an. Probiert das doch mal aus, so vom anderen zu denken, wie Jesus von dir denkt. Nicht nur das im anderen zu sehen, was er dir gesagt und getan hat oder nicht gesagt oder getan hat, sondern im anderen das zu sehen, was er aus dir gemacht hat. Müssen wir nicht machen, aber es wäre nur eine Idee, wäre wahrscheinlich ungewöhnlich. Und dabei ist heiliger nicht der Nachweis, dass ich es verdient habe, dass ich rein bin. Heiligkeit, Reinheit gebe ich mir nicht selber, sondern Heiligkeit ist das, was Gott mir schenkt, weil es heißt, ich gehöre zu ihm. Ich möchte euch mit diesen Fragen, diese Fragen euch gerne mit auf den Weg geben. Wer bin ich? Wenn ich sage, ich bin Christ, was macht das aus mir? Bist du auch Doppelbürger? Bist du auch Gesandter? Gehörst du zu irgendetwas Neuem? Bist du berufen? Ich möchte gern beten. Herr Jesus Christus, die Frage, wer ich bin, möchte ich nicht mehr beantworten, ohne auf dich zu schauen. Das ist keine Ausrede. Das ist keine Flucht, sondern das ist eine Bereicherung, dir zu begegnen. Du hast mein Leben, unser Leben verändert. Du hast sogar unsere Welt verändert. Ich danke dir dafür, dass du heute noch derselbe bist wie damals. Ich danke dir, dass du nicht aufgrund von Wetterlagen oder Parteiprogrammen oder Modetrends entscheidest, sondern dass deine Liebe beständig ist und mir schon gegolten hat und uns schon gegolten hat, bevor wir auf diese Welt gekommen sind. Ich danke dir dafür, dass du so gnädig und liebevoll bist und für den Reichtum, den du in unser Leben bringst, dadurch, dass wir dich kennenlernen dürfen. Amen.